Lasst uns aus Kolosser Kapitel 2 von Vers 13 einige Verse vor dem Gebet lesen. Kolosser Kapitel 2 von Vers 13. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete, nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir, dass wir daran teilhaben dürfen. Du bist nicht nur gekommen zu erlösen, du hast uns erlöst. Du hast uns begnadigt. Wir sind vom Tode in das Leben hinübergegangen. Du hast unseren Fluch auf dich genommen, damit dein Segen auf uns kommen konnte. O Gott, jetzt haben wir eine Bitte. Sei du heute gegenwärtig an dieser Stätte. Sei allen nahe, die diese Predigt hören werden, ob hier, ob irgendwo in den Häusern, Land auf und Land ab. Verbinde du uns in deiner göttlichen Liebe und kröne uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Du weißt, was ich benötige, und jeder Einzelne von uns allen, begegne unserer Not nach Geist, Seele und Leib und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns diese Betrachtung beginnen über das Thema Fluch oder Segen. Und ich möchte aus Galater Kapitel 3 von Vers 10 lesen. Galater Kapitel 3 von Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, stehen unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen, beharrt, um sie zu erfüllen. Dass aber aufgrund des Gesetzes niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern wer das Gesetz erfüllt hat, der wird dadurch leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Zunächst einmal dieses Wort bis hierher. Wir werden eine Anzahl Schriftstellen aus dem Alten Testament lesen, um aufzubauen und zu zeigen, was gewesen ist und was heute durch die Gnade und durch das Kreuz von Golgatha ist. Dass wir den Unterschied wahrnehmen und zu dem völligen, lebendigen Glauben an Gott durchdringen und uns nicht länger von Zweifeln plagen und martern lassen, sondern ein für allemal für den Glauben kämpfen, der den Heiligen übergeben worden ist. Der von Gott Gerechtfertigte wird aus Glauben leben. Wenn wir das Alte Testament betrachten, dann finden wir schon im dritten Kapitel den Ausspruch des Fluches zweimal. Es steht in 1. Mose im dritten Kapitel, wenn wir es bitte aufschlagen oder ihr es euch merken wollt, 1. Mose Kapitel 3, direkt nach dem Sündenfall, steht in Vers 14 geschrieben, da sagte Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein vor allen Tieren. Zunächst einmal soweit. Gott der Herr hat den Fluch über die Schlange ausgesprochen, aber wir werden feststellen, dass die ganze Menschheit in die ursprüngliche Sünde hineingezogen wurde und dass die Sünde und der Fluch über alle gekommen ist, dann aber in Jesus Christus aufgehoben wurde. Zum zweiten Mal steht in 1. Mose Kapitel 3, Vers 17 geschrieben, zu dem Manne aber sagte er, weil du der Aufforderung deines Weibes nachgekommen bist und von dem Baume gegessen hast, von dem zu essen ich dir ausdrücklich verboten hatte, so soll der Ackerboden verflucht sein um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Hier werden zwei Flüche ausgesprochen. Der eine über die Schlange, der andere über den Erdboden von dem Adam genommen wurde. Nicht Adam ist verflucht worden, sondern der Boden, von dem er genommen wurde. Das müssen wir ganz klar unterscheiden. Wir sind lediglich in diesen Fluch mit hineingezogen worden und deshalb ist Christus für uns zum Fluch geworden, um uns herauszureißen, durch die Erlösung, durch sein Blut und uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Wir wollen einige Bibelstellen betrachten, um zu sehen, dass schon im Alten Testament das Blut eine ganz große Rolle spielte. Ich möchte aus 2. Mose 22, 2. Mose vielleicht gleich 24, ich habe eine Anzahl Bibelstellen heute, aus 2. Mose 24, hier steht in Vers 7 geschrieben, hierauf nahm er das Bundesbuch und las es dem Volke laut vor. Und sie erklärten, alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun und willig erfüllen. Dann nahm Mose das Blut und besprengte mit ihm das Volk, wobei er ausrief, dies ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch aufgrund aller dieser Gebote geschlossen hat. Schon im Alten Testament hat Gott die Versöhnung, die ja schon ein Hinweis auf den großen Versöhnungstag, der am Kreuz auf Golgatha geschehen würde, gewesen ist. Hier ist das Blut der Opfertiere dazu gebraucht worden, um das Bundesbuch, in dem das Wort Gottes für das Volk Gottes geschrieben war, mit Blut zu besprengen und auch das gesamte Volk, das dazu bestimmt war, das, was in diesem Buch Gottes geschrieben steht, zu glauben, aufzunehmen und in den Segen dessen, was Gott verheißen hatte, zu gelangen. Und deshalb wurde auch hier schon das Blut als eine Sühne, als eine Versöhnung, denn das Leben ist im Blute. So wurde dieses Blut schon im Alten Testament in den Opfern dargebracht als Hinweis auf das große Opfer. Brüder und Schwestern, der neue Bund mit allen Verheißungen Gottes ist durch das Blut des Lammes eingeweiht worden und wir als Volk Gottes stehen unter der Besprengung des Blutes des Lammes und haben Anteil an jedem Worte Gottes. Und wir sind nicht bereit, uns das länger vom Feinde streitig machen zu lassen. Wir möchten auf den Siegesboden von Golgatha treten und das im völligen Glauben, wie es Paulus im Hebräerbrief ausführt, unter der Besprengung des Blutes. Wenn wir als Gläubige vor Gott bestehen wollen, dann nicht nur mit einer Belehrung. Das Volk Israel hat nicht nur ein Buch mit dem Worte Gottes bekommen, sondern auch die Besprengung mit dem Blut der Versöhnung. Gott hat die Versöhnung von Anfang an schon in seinem Plan gehabt. So müssen wir es sehen und auch begreifen. Gott hat uns nicht nur ein Buch mit vielen Forderungen und Verheißungen gegeben. Gott hat ein Volk, das unter der Besprengung des Blutes des Lammes steht und einen direkten Zugang zu allem, was durch das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha zur Realität geworden ist, Zugang bekommen hat. Der Vorhang im Tempel zerriss. Der Weg ist frei. Gott ist mit der Menschheit versöhnt. Und Paulus schreibt, uns ist das Amt der Versöhnung übertragen worden. Und diese göttliche Versöhnung, in der die Sünde und der Fluch aufgehoben wurde, wollen wir im Glauben verkündigen. Und wenn Paulus schreibt, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen, dann hat er damit recht. Wenn man heute einem ungläubigen Menschen, auch wenn er sich als Christ bezeichnet, sagt, dass wir durch das Blut des Lammes Gottes erlöst und mit Gott versöhnt worden sind, dann schüttelt er seinen Kopf und geht seinen Weg. Es ist ihm eine absolute Torheit. Er weiß damit nichts anzufangen. Aber wir, die wir von Gott begnadigt wurden, könntet ihr euch das Blut des Lammes aus der Verkündigung des Evangeliums herausdenken? Könntet ihr aus einem Gesangbuch singen, dass dieses Erlösungswerk, dieses Blut des Lammes nicht beinhaltet, noch einmal singen? Und ich denke an das, was Bruder Branham damals sagte, vor vielen Jahren schon. Er sagte, die Gläubigen schämen sich des Blutes Jesu Christi. Und sie gehen durch ihre Gesangbücher, um die Lieder, die eine besondere Betonung auf das Blut als die Versöhnung legen, herauszunehmen. Und er sagte, was bleibt dann noch an dem Erlösungswerk übrig, wenn man das Blut der Versöhnung herausnehmen könnte? Brüder und Schwestern, wie dankbar dürfen wir sein. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. So gewiss sein Blut am Kreuz auf Golgatha floss, so gewiss bist du und ich erlöst worden und unsere Schuld und Sünde ist vergeben worden. Lasst uns weitergehen, um festzustellen, in welch einer Weise das Volk Gottes in Not geraten kann, nachdem sie schon mancherlei Segnungen empfangen haben. Wir wissen, die Geschichte des Alten Testaments beziehungsweise des Volkes Israel hat ja eine Vorbedeutung für die neutestamentliche Gemeinde. Wir lesen im 4. Mose, Kapitel 20, 4. Mose, Kapitel 20, hier steht im 4. Vers, warum habt ihr nur die Gemeinde des Herrn in die Wüste geführt, dass wir hier mit unserem Vieh sterben müssen? Dann Vers 12. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron, zur Strafe dafür, dass ihr mir kein Vertrauen geschenkt und mir nicht als dem Heiligen die Ehre vor den Augen der Israeliten gegeben habt, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich für sie bestimmt habe. Hier geht's um ein Vertrauen, um den Glauben, dass Gott jede Verheißung, auch wenn es noch so unmöglich erscheinen mag, die wird er erfüllen. Und ich habe gerade, jetzt kommt in der nächsten Woche, eine Predigt zum Versand, aber dann die darauf folgende ist für mich und wird vielleicht für euch eine der gewaltigsten Predigten Bruder Brenhams sein. Und ich möchte mit allem Nachdruck darauf hinweisen und darum bitten, lest diese Predigten, die nach Öffnung der 7 Siegel gehalten wurden, in Ehrfurcht, in Andacht, lest sie anders, wie ihr sie bis jetzt gelesen habt. Lasst euch von Gott das Verständnis dafür öffnen und schenken, dass es ein direktes Reden Gottes mit uns ist. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Ich will nicht vorgreifen, aber der übernächste Titel wird lauten, in Englisch, Why Cry Speak, in Deutsch etwa, Warum Schreien Sprich. Und da führt Bruder Brenhem aus, dass selbst Mose als ein großer Prophet und Mann Gottes bei jeder Kleinigkeit anfing zu schreien, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Anstatt im Glauben vorwärts zu gehen und Gott durch Glauben zu ehren. Aber ehe ich als der Geringste unter allen da Mose erwähne, muss ich mich erstmal 100 oder 1000 Mal selbst erwähnen und mir sagen, Bruder Frank, du wartest immer wieder, dass Gott dir eine Weisung geben soll. Und tief im Herzen weiß ich doch, dass Gott die Weisung und den Auftrag gegeben hat. Und dass im Laufe der vergangenen Jahre die Dinge, die er gesagt hat, auch ihre Bestätigung gefunden haben. Als ich vor einigen Tagen durch die Post ging, war ein Brief aus Sambia, aus Lusaka, wo 17 verschiedene Glaubensgemeinschaften, die Heilsarmee, die Baptisten, die Evangelische Allianz, alles Mögliche darunter. Sie hatten meine 3 englischen Broschüren gelesen und haben mich gebeten, zu kommen und einen stadtweiten Feldzug zu halten und ihnen die Botschaft Gottes zu bringen. Gott öffnet Türen, Gott öffnet Toren. Und manchmal kommt mir der leise Gedanke, wie Paulus damals sagte, dass die Juden sich des Evangeliums nicht für würdig erachten, sagte er, so wenden wir uns zu den Heiden. Und wenn dann noch ein Telegramm hinterherkommt mit der dringenden Bitte, komme um jeden Preis, die Vorbereitungen sind schon voll im Gange. Was bleibt einem weiter übrig, als hinzugehen und das Wort des Herrn zu verkündigen? Nun gehen wir ein wenig weiter. Ich möchte euch zeigen, weshalb ein Fluch unter das Volk Gottes hereinbrechen und wann die Schlange neu das Anrecht bekommt, die Kinder Gottes zu beißen oder zu stechen. Hier in 4. Mose Kapitel 21, 4. Mose Kapitel 21 von Vers 4. Dann brachen sie von dem Berge Hor auf in der Richtung nach dem Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Unterwegs aber wurde das Volk missmutig und erhob Anklage gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten hierher geführt, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Es gibt hier ja weder Brot noch Wasser und uns ekelt vor diesem erbärmlichen Brotzeug. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen die Leute, so dass zahlreiche Israeliten sterben. Da kam das Volk zu Mose und bekannte, wir haben gesündigt, dass wir Anklagen gegen den Herrn und gegen dich erhoben haben. Lege Fürbitte beim Herrn ein, und dass er uns von den Schlangen befreie. Als Mose nun Fürbitte für das Volk einlegte, sagte der Herr zu ihm, fertige dir ein Schlangenbild an und befestige es an einer Stange. Wer dann gebissen ist und es anschaut, soll am Leben bleiben. Da fertigte Mose eine eherne Schlange an und befestigte sie oben an einer Stange. Wenn nun eine Schlange jemanden gebissen hatte und er auf die eherne Schlange hinschaute, so blieb er am Leben. Das hier ist eins der wichtigsten Worte, die wir auf der Reise des Volkes Israels aus Ägypten in das verheißene Land finden. Es war kurz vor dem Einzug in das Land der Verheißung, als sich diese Begebenheit ereignete. Und es steht geschrieben, sie begannen zu murren. Und wisst ihr, dass sie das himmlische Manna, Engelspeise, Brot vom Himmel kommend, in ihrem Murren und in ihrer inneren Auflehnung, wisst ihr, als was sie das plötzlich bezeichnet haben? Und uns ekelt vor diesem erbärmlichen Brotzeug. Volk Gottes, Volk Israel, Same Abrahams, gemäß der Verheißung herausgeführt mit starker Hand, Wunder und Zeichen gesehen. Das Meer hatte sich geteilt. Sie wurden 40 Jahre lang versorgt. Ihr Anzug blieb neu. Ihre Schuhe wurden nicht alt. Kein Zahn fiel ihnen raus, kein Haar. Sie waren so, wie alles blieb beim Alten oder beim Neuen, wie man es nehmen will, seit dem Auszug bis an den Punkt, als sie eingezogen sind. Plötzlich, gerade vor dem Punkt des Hineingehens, erhebt sich unter dem Volke Gottes ein Aufstand. Und diese innere Auflehnung hatte zur Folge, dass giftige Schlangen unter das Volk kamen und haben sie gebissen. Dieses Volk, das von Gott 40 Jahre lang in aller Treue genährt, getragen, getränkt, versorgt, bewahrt, in allen Dingen von Gott begnadigt worden war. Plötzlich haben sie an diesem Tage das kostbare, vom Himmel kommende Manna als erbärmliches Brotzeug betrachtet und sie sagten, davor ekelt uns. Hier haben wir eine prophetische Lektion. Solange die Dinge, die Gott uns aus seinem Worte geoffenbart hat, nach unserem Geschmack sind, können wir uns bedanken. Sind sie nicht nach unserem Geschmack, bekommen wir eine innere Abneigung dazu. Nach der Abneigung kommt die Auflehnung. Nach der Auflehnung das Murren. Und was kommt danach? Danach ist dann der Teufel los. Danach ist unter dem Volke Gottes großes Unheil. Und man sagt, ja damit, das kann ich nicht essen. Das kann ich jetzt aber nicht verdauen. Nein, das schlucke ich nicht. Und wir neigen dazu, unser Urteil über das verborgene Manna zu geben. Lies nach in der Offenbarung. In einem Sendschreiben steht geschrieben, wer da überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Worum geht es in dieser Zeit? Doch um die Speise, um das verborgene Manna, um das, was verschlossen und versiegelt war, das geoffenbart wurde, dass wir es als geistliche Speise zu uns nehmen, ohne dass wir uns davor ekeln oder sagen, ja, das ist jetzt aber ein Zeug hier, damit werden wir nicht mehr fertig. Ich mahne euch im Namen des Herrn, die von Gott gegebene Botschaft von Herzen aufzunehmen. Tut es, wie der Prophet Hesekiel es getan hat. Und wisst ihr, wie er es tat? Er hat die Buchrolle gegessen. Und es war bitter. Im Moment war es bitter. Aber dann wurde es süß wie Honig. Es mag sein, dass wir im Moment eine Sache von Gott geoffenbart bekommen. Das ist wie ein bitteres Kräuter. Aber wisst ihr was? Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, haben sie bittere Kräuter essen müssen, zusammen mit dem Passamahl. Die Dinge sind nicht alle gleich, wer weiß wie süß. Die sind manchmal wie eine bittere Pille, die wir zu uns nehmen müssen. Aber dann kommt die heilsame Wirkung und dann vergessen wir den bitteren Geschmack in unserem Munde und freuen uns in unserem Herzen über die heilsame Wirkung, die diese bittere Pille hatte. Stimmt's oder nicht? So ist es mit dem Worte Gottes. Wenn wir zu der Verheißung, die Bruder Brenhem oft genug auf sich mit Recht bezogen hat, im Propheten Maleachi gehen und dann die zwei Verse vorher lesen, die meisten versäumen es. Sie lesen nur gerade den Teil, der tatsächlich auf diesen Abschnitt bezogen ist, aber ehe geschrieben steht, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, möchte ich jetzt den vorhergehenden Vers lesen. Bleibet eingedenk des Gesetzes meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb Satzungen und Verordnungen für ganz Israel aufgetragen habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Hier ist eine Kombination. Und wie oft hat Bruder Brenhem betont, dass der siebente Botschafter die Aufgabe hat, alle Geheimnisse des Wortes von 1. Moses bis hin zur Offenbarung zu offenbaren. Wer hat früher über die ursprüngliche Sünde gepredigt? Wer hat gewusst, was im Garten Eden geschehen war? Ich frage euch heute, und ihr mögt sagen, ja, man kann überall hingehen und Gottes Wort hören. Ich möchte mich nicht darüber stellen, jedem sei es überlassen. Wenn es darum geht, dann wird Gottes Wort in allen Kirchen und allen Freikirchen mehr oder weniger verkündigt. Das ist aber nur eine Seite. Wenn wir die zweite Seite betrachten, müssen wir sagen, dass Gott einen Plan hat und dass er gemäß diesem Plane für diese Zeit Verheißungen gegeben hat und er sandte seinen Knecht und Propheten, um die gesamte Heilige Schrift zu offenbaren und uns in die Geheimnisse des Wortes Gottes hineinzuführen. Wer hier den Anschluss verpasst, der wird Mühe haben, ihn dann zu finden, wenn es soweit sein wird. Wenn es nach außen hin zu beurteilen wäre, dann las ich gerade vor kurzem einen Ausschnitt, dass 10.000 Katholiken im Vatikan versammelt waren Und alle haben in neuen Zungen gesungen und gebeten. Und es hieß darin, der eine Priester konnte es noch nicht, bat die, die um ihn standen, sie mögen ihm die Hände auflegen, damit es auch mit ihm geschehe. Und siehe, es ist mit ihm geschehen. Und sie haben geweissagt und alles Mögliche getan. Und Bruder Brenham sagte, wenn das geschieht, dass die Denominationen den Heiligen Geist suchen und finden werden, das ist der Moment, wo wir aufpassen müssen, denn dann wird das Echte dem Unechten so ähnlich sein, dass womöglich die Auserwählten verführt würden. Aber sie können nicht verführt werden, denn sie richten sich nicht nach den äußeren Dingen. Und wenn ich euch jetzt schon im Voraus sage, am letzten Wochenende habe ich eine Predigt aus dem Jahrgang 65 bei uns in Krefeld übersetzt, am Samstag und Sonntag. Und darin spricht Bruder Brenham über den Menschen, dass er in gewisser Hinsicht wie aus drei Kreisen, ihr könnt in diesem zweiten Kreis, in dem Bereich des Geistes, mit dem wahrhaftigen Heiligen Geist gesalbt sein und trotzdem im innersten Kreis, in der Seele, verloren sein. Wir sind alle erschrocken. Es ging uns durch Mark und Bein. Und da nimmt die Bibelstelle aus Matthäus 7 und sagt, viele werden an jenem Tage kommen und sagen, haben wir nicht Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht, haben wir nicht. Brüder und Schwestern, dann hat er ausgeführt, dass in dem Innersten des dritten Kreises, in der Seele, der Same Gottes vor Grundlegung der Welt hineingelegt wurde und dass dieser göttliche Same im tiefsten Inneren der Seele befruchtet werden muss. Und wenn dieser Same in der Seele befruchtet wird, dann kommt neues göttliches Leben, dann kommt das Wesen Jesu hervor. Ohne Anstrengung, ohne Maske, ohne alles. Dann kommt Wesen Jesu hervor. Wie steht's mit mir? Ich sag euch ehrlich, ich bin nach Haus gegangen und habe bitterlich geweint. Ich bin mit mir selbst ins Gericht gegangen und habe gesagt, Herr, wo stehe ich? Welches ist mein Zustand? Wo und wie steht dein Volk? Wie schrecklich wäre es, unter dem Schall des Wortes Gottes gesessen zu haben und auf die Entrückung zu warten. Und vielleicht in dem zweiten Bereich, in dem Bereich des Geistes, gesegnet worden zu sein, Gaben betätigt zu haben. Und trotzdem, im tiefsten Inneren der Seele, wäre das göttliche Leben, dieser göttliche Same, nicht aufgekeimt. Und Christus hätte nicht in uns Gestalt gewinnen können. Was hätte uns dann alles genützt? Und ich ging vor den Herrn und stellte ihm und dann auch mir die Frage, was soll jetzt geschehen? Unter dem Wirken des Geistes, unter der Verkündigung des Wortes, durch die Kraft des Blutes, muss Gott aus diesem zweiten Bereich, aus dem Geistesbereich, durchdringen können. In das tiefste Innere deiner und meiner Seele und muss den göttlichen Samen des Wortes zum Leben hervorbringen. Und als ich darüber nachdachte, kam mir die Schriftstelle aus Mose, in der ja geschrieben steht, und Gott, der Herr, schuf den Menschen und er ward eine lebendige Seele, nicht ein lebendiger Geist, eine lebendige Seele. Es geht um das Innerste. Ich habe früher immer so Leib, Seele, Geist. Das war so die Reihenfolge von der Seite. Und Geist, Seele und Leib, das war die Reihenfolge von der anderen Seite. So ist es nicht. Das Letzte ist die Seele. Der Ort, in den Gott den vorherbestimmten Samen in alle vor Grundlegung der Welt Erwählten hineingelegt hat. Und Bruder Brennen führt aus, wie wir irdisch in unserem Großvater schon im Keim gewesen sind, so sind wir in Gott gewesen und in Jesus Christus zu Söhnen und Töchtern Gottes vorherbestimmt worden, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und ich sage euch, das wird allen Unglauben mit Macht herausfegen und wird den Glauben in deinem und in meinem Herzen stärken, dass wir nicht mehr auf uns schauen, sonst werden wir alle zuschanden, ich an mir, du an dir und wir noch aneinander. Aber wenn wir gemeinsam auf den Herrn schauen und ihm von ganzem Herzen vertrauen, dann wird etwas geschehen. Wenn ich heute einige Male auf Bruder Brennen Bezug nehme, seid mir nicht böse. Aber er sagte Folgendes: Am Ende wird die Welt voller Hass sein und alles nur noch wie eine große Irrenanstalt sein. Er sagt, die einzige Liebe, die übrig bleiben wird, ist die Liebe Gottes in der kleinen Gruppe der Brautgemeinde. Brüder und Schwestern, wie steht es heute mit dieser echten, wahren, göttlichen Liebe in deinem und in meinem Leben, in unser aller Leben? Paulus schreibt an die Römer, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und wir wissen, als die Pfingstbewegung neu hervorbrach, ist die Hauptbetonung auf die Gaben gelegt worden. Und ich möchte in keiner Weise die Gaben des Geistes auch nur in geringster Form abwerten. Absolut nicht. Aber die Bibel sagt, es ist alles Stückwerk. Unser Weissagen ist Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Alles ist Stückwerk. Das einzig Vollkommene ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen werden kann. Und am Kreuz auf Golgatha ist diese göttliche Liebe offenbar geworden. Sie nahm Gestalt an. Aus dem Wort Liebe wurde die Tat Liebe. Und so muss es bei uns allen werden. Aus dem Begriff muss eine Realität werden, die man anpacken kann, die man sehen kann, die man spüren kann, mit der man etwas anfangen kann. Mit einem Wort allein wirst du und andere nicht viel anfangen können. Aber mit der Tat, nicht weil es mich betrifft, aber ab und zu muss ich mir selbst auch etwas Mut machen. Aber in diesen Tagen bekam eine Schwester Besuch. Die Schwester wurde auf den Tod krank. Und ich habe diesen Leuten, die ich gar nicht kannte, denen habe ich ein Frühstück gemacht. Und habe sie reingerufen, dass sie Frühstück essen sollten. Und ich habe kurz mit ihnen gesprochen und dann haben wir gebeten. Und dann sind diese stockfremden Leute, die ich zum ersten Mal sah, zu dieser Schwester gefahren und haben über das Frühstück berichtet, das ich ihnen bereitet hatte. Und ein erwachsener Mann fing an zu weinen. Er sagte, hör mal, Lisbeth, wer ist dieser Bruder Frank dort? Dein Bruder Frank, wer ist das überhaupt? Das ist ja unfassbar. Was hat er überhaupt mit uns zu tun? Der hat uns ein Frühstück gemacht. So und so ist die Zeit verlaufen. Manchmal nur eine ganz kleine Geste. Und du hast einen Menschen überwältigt, von Gott aus überwältigt. Und die Tränen müssen ihm herunterlaufen. Es sind nicht die Worte und nicht die großen Taten, die irgendwie vor aller Welt in die Augen fallen sollen. Es ist das Kleine, womit wir beginnen müssen. Kurz noch die Stellen. Ihr wisst, Jesaja 53 ist eins der gewaltigsten Kapitel in der ganzen Heiligen Schrift. Hier hat der Herr alle unser Schuld auf sich geladen und ist für uns an das Kreuz gegangen. Jesaja 53 müsste man eigentlich ganz lesen. Ihr kennt den Text ja sicher, Vers 6 steht, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu. Der Herr aber hat unser aller Schuld auf ihn fallen lassen. Als er misshandelt wurde, ergab er sich willig darin und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Mutterschaf, das vor seinen Scheren stumm bleibt. Er tat seinen Mund nicht auf. Aus der Drangsal und dem Gericht ist er hinweggenommen worden. Doch wer unter seinen Zeitgenossen bedachte es, dass er vom Lande der Lebenden abgeschlossen war, wegen der Verschuldung meines Volkes hat die Strafe ihn getroffen. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Meine und deine Strafe hat ihn getroffen. Der Fluch ist von uns genommen worden. Wie aber bei dem Volke Israel, und ich möchte euch da noch ein Wort lesen, das eigentlich sehr viel Aufschluss darüber gibt, dass kein Fluch am Volke Israel haftet. Es geht hervor aus dem, was Gott durch Bileam sagen ließ, der ja gerufen wurde, um das Volk Israel zu verfluchen. Es kommt ja direkt danach, in Kapitel 4. Mose 22, da wird Bileam gerufen und er soll anfangen zu fluchen. Und ihr werdet feststellen, dass er es nicht tun konnte, weil Gott schon dort ein Sühnemittel, nämlich dass die Leute auf die Schlange schauen konnten und dass sie dann gesund wurden. Vielleicht lesen wir aus Kapitel 23, um der Zeit willen, Kapitel 23 von Vers 7. Da trug er seinen Spruch folgendermaßen vor. Aus Aram hat Balak mich holen lassen, Moabs König von den Bergen des Ostens. Komm her, verfluche mir Jakob. Ja, komm, verwünsche Israel. Wie soll ich den fluchen, den Gott nicht verflucht? Und wie den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Merkt ihr, was es war, wenn ihr die Geschichte hier nachgeht? Es sind ja die Nachkommen von Lot gewesen, von einer seiner Töchter, die, um die es hier jetzt ging, um die andere Seite, aus der der Balak kam und der Bileam gerufen wurde. Und er muss trotzdem sagen, komm her, verfluche mir Jakob, sagt er, und verwünsche mir Israel. Und dann die Antwort, wie soll ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht, und wie den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht. Ja, vom Felsengipfel erblicke ich es, und von den Höhen herab erschaue ich es. Ein Volk zeigt sich mir, das für sich abgesondert wohnt und sich nicht zu den übrigen Völkern rechnet. Wer könnte den Staub Jakobs zählen oder nur den vierten Teil Israels berechnen? Möchte ich doch den Tod dieser Gerechten sterben und mein Ende so sein wie ihr Ende. Merken wir, was hier gesagt wird? Ein Mann wird gerufen, um Israel zu fluchen. Und er muss am Ende dieses Spruches sagen, oh, dass ich so sterben könnte, wie diese Menschen sterben werden. Wenn ich so heimgehen kann, wie diese Menschen heimgehen können. Wenn mein Ende so sein würde und könnte, wie ihr Ende. Wenn ich dahin komme, wo die hinkommen, dann ist's in Ordnung. Merkt ihr, dass Gott ihm die Augen geöffnet hat? Es gab doch manches. Gerade waren die feurigen Schlangen unter ihnen. Gerade hatten sie 2 Kapitel vorher gemurrt. Gerade war Gott in Zorn geraten und hätte sie alle vertilgen können und sagen, ich hab genug mit euch, 40 Jahre genügen mir, jetzt ist Schluss. Nein, Gott hat weitergetragen. Gott hat weiter Geduld geübt. Er hat neu vergeben. Er hat neu gesegnet. Und hier soll nun geflucht werden. Und der Mann, der kommt, um zu fluchen, er sagt, wie kann ich fluchen, was Gott gesegnet hat? Wie kann ich verwünschen, was er nicht verwünscht? Ich sehe ein Volk abgesondert von allen anderen Völkern. Halleluja! Ich sehe schon im Geiste eine Brautgemeinde, abgesondert, herausgerufen aus allen Gemeinden. Manches mag noch nicht recht sein vor Gott. Und das will niemand bestreiten. Und wenn es um mich oder um dich ginge, könnte Gott mit dir und mit mir ein Ende machen. Aber er tut es nicht, weil er sein Volk mit inniger Liebe geliebt und Mitgefühl mit unseren Schwachheiten hat, ein treuer Hoherpriester ist nach der Ordnung Melchisedeks, der für dich und für mich eintritt. Ich sehe ein Volk aus allen anderen Völkern abgesondert. Für sich, Gott hatte es herausgerufen. Das Wort Ekklesia, die Herausgerufene, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und er muss sagen, ich sehe, nichts Böses haftet an Israel. Wer könnte den Sand oder Staub Jakobs zählen oder nur den 4. Teil Israels berechnen? Möchte ich doch den Tod dieser Gerechten sterben? Als Mensch hätte Biliam gesagt, diese Leute dort, das ist doch ein Pöbelvolk. Die Schlangen sind unter ihnen, da ist der Teufel ist unter ihnen los. Habt ihr nicht gehört, was da alles vor sich gegangen ist? Hier sprach nicht Biliam, hier sprach Gott durch Biliam, durch den Geist inspiriert und hat sich mit eingeschlossen. Und es wurde ihm zur Offenbarung. Und er musste sagen, möchte ich doch den Tod dieser Gerechten sterben und mein Ende dem ihren gleichen. Ach, wie wunderbar und treu ist Gott, der nicht nach menschlichen Maßstäben misst, sondern der seine Gnade über allem walten lässt. Lasst mich aus dem gleichen Kapitel von Vers 19 lesen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und es nicht ausführen? Sollte er etwas verheißen und es nicht erfüllen? Siehe, zu segnen ist mir aufgetragen und hat er gesegnet, so kann ich's nicht ändern. Man erblickt kein Unheil in Jakob und gewahrt kein Leid in Israel. Stellt euch vor, gerade war das schlimmste Leid, die feurigen Schlangen, die giftigen Schlangen. Es war ein heilloses Durcheinander, Geschrei und Leid in den Häusern, in den Familien, unter dem Volke Israel. Und hier von der Sicht Gottes aus wird gesagt, ich sehe kein Leid in Israel, ich erblicke kein Unheil in Jakob, Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel erschallt in seiner Mitte. Wer kann das erklären? Wer kann's ergründen? Wer kann's verstehen? Kurz nach der größten Katastrophe ist Königsjubel ausgebrochen. Und wisst ihr wann? Nachdem Mose die Schlange erhöht hatte an dem Pfahl und die Kinder Israel diese erhöhte Schlange ansahen. Es war schon ein Hinblick auf Christus, der am Kreuz erhöht werden würde. Und wenn ihr Johannes 3, Vers 15 liest, lasst es uns vielleicht jetzt tun, damit ihr den Zusammenhang seht, warum die Wende kam, warum das Geschrei aufhörte, der Jammer, das Klagen, warum der Tod in Leben verwandelt wurde, mit dem Moment, als die eherne Schlange aufgerichtet worden war. Hier, Johannes Kapitel 3, wir lesen vielleicht schon von Vers 14. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, in ihm ewiges Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet oder selig werde. Möge manches Geschrei und manches Unheil und geistlicher Tod irgendwie durchs Land oder durch die Gemeinde gezogen sein. Lasst uns tun, was Mose tat. Nicht die Schlange erhöhen, aber Christus, den Gekreuzigten, anschauen. Und wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Der Schlangenbiss, der dich und mich getroffen hat, der hat unseren Herrn getroffen. Von ihm steht schon gleich in 1. Mose 3 geschrieben, von dem Samen des Weibes, dass er oder die Schlange, sie wird dich in die Ferse stechen, du aber wirst ihr den Kopf zertreten. Es tut mir eigentlich leid, dass die deutsche Übersetzung da dieses Weibliche hinsetzt. Im Original ist es wohl männlich, aber das ist nun einmal unsere Sprache. Wir wissen ja ohnehin, was geschah. Aber wir sehen, er wird dir in die Ferse stechen. Du aber wirst ihm den Kopf zertreten. Entschuldigt diesen Ausdruck. Der Herr hat dem Satan nicht nur irgendwo hinten etwas draufgetreten. Er hat ihm den Kopf zertreten. Nicht nur auf den Kopf getreten. Er hat ihm den Kopf zertreten. Glaubt ihr das? Wenn wir heute Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz auf Golgatha erhöht wurde, dass du und ich von unserem Schlangenbiss geheilt werden können, wenn wir es heute im Glauben erfassen und sagen, mein Herr, die Schlange hatte mich gebissen, aber du hast meinen Platz hier auf Erden eingenommen und hast diesen Biss der Schlange ertragen und erduldet und hast ihr dabei den Kopf zertreten. Ich habe genügend Schlangen gesehen, Kreuzottern und andere. Es gibt kein schlimmeres Viech auf Erden, anders kann man es nicht bezeichnen. Aber versucht ihr einmal einer Schlange den Kopf zertreten, Das ist keine einfache Sache. Man ergreift die Flucht. Aber hier war der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel und der Spross Davids, unser Herr und Erlöser. Er hat den Schlangenbiss ganz sanft hingenommen, ohne auch nur einen Ruck zu machen. Er hat Stille gehalten. Aber als das Gift ausgesprüht war, hat er der Schlange den Kopf zertreten und hat die Feindschaft aufgelöst und die Scheidewand hinweggenommen und hat Frieden am Kreuz auf Golgatha für alle Erlösten gebracht und uns die Versöhnung durch sein Blut und die Vergebung aus Gnaden geschenkt. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, nicht einen Jesus, der leblos im Grabe ist, sondern ihn, der gekreuzigt, ins Grab gelegt und der auferstanden ist und in Ewigkeit lebt, der gegenwärtig ist, um seinen am Kreuz auf Golgatha geschenkten Sieg in denen zu offenbaren, die zu ihm im Glauben aufschauen. Nur das Wegschauen von Jesus im Unglauben kann dir ein Hindernis bilden. Wenn du heute im Glauben auf Jesus schaust, wirst du feststellen, dass du schon von deinem Schlangenbiss geheilt worden bist, dass du Vergebung und Versöhnung durch das Blut des Lammes empfangen hast. Irgendjemand sagte mir, Bruder Frank, ist das nicht eine billige Verkündigung des Evangeliums? Ich sagte, nein, Bruder, es ist die teuerste Verkündigung des Evangeliums, die es überhaupt gibt, dass der Herr das kostbare und heilige Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, um dich und mich zu erlösen und deine und meine Schuld zu vergeben. Wenn jetzt ein Biliam auftritt und in die Gemeinde des lebendigen Gottes schaut, ich wünschte, er würde nicht von unten schauen, sondern von oben. Biliam schaute von oben. Und ich habe es hier schon einmal gesagt, von oben sehen die Dinge alle ein bisschen anders aus. Biliam sagt, vom Bergesgipfel erblicke ich ein Volk, abgesondert von allen anderen Völkern. Wenn du hochgehst, dann hast du eine Übersicht. Und wenn du hoch genug gehst, dann hast du göttliche Sicht. Und aus der göttlichen Sicht siehst du nichts Übles, kein Unheil in Jakob und in Israel, sprich in der Gemeinde oder in der Braut des Herrn. Da siehst du, dass Königsjubel hervorbrechen wird. Merkt euch, nur zwei Kapitel liegen dazwischen, zwischen den feurigen Schlangen, zwischen dem Geschrei, dem Unheil, der Not und dem Königsjubel, der im Lager Israels ausgebrochen war, weil die eherne Schlange aufgerichtet und der Glaube ein Ziel hatte, der Glaube einen Punkt hatte, auf den er schauen konnte, eine Verheißung, die er festhalten konnte. Und ich sage euch, möge dieser Tag nur dieses eine Ziel vor Augen gehabt haben, dass unser Blick neu auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, gerichtet worden wäre. Und dass wir nicht länger von dem Unheil, das der Schlangenbiss angerichtet hat oder die ursprüngliche Sünde angerichtet hat, reden, sondern dass wir geheilt werden und dann dem Herrn danken und dann bricht Königsjubel inmitten Israels aus. Ihr könnt euch vorstellen, als der Biliam diesen Königsjubel in Israel wahrnahm, was in seinem Herzen vor sich ging nach all dem, was vorher war. Ich wage zu behaupten, der Herr, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der am Kreuz auf Golgatha eine völlige und absolute Erlösung vollbracht hat für alle Erlösten, wird Königsjubel am Ende mitten unter seinem Volke erschallen lassen. Wir werden sein wie die Träumenden und hüpfen wie die Mastkälber, aber wir müssen unseren Blick nicht auf die Schlangen, die da waren, richten, sondern auf die eherne Schlange. Sagt mir den Unterschied zwischen den Schlangen, die auf der Erde herumliefen, und zwischen der, die dort an diesem Pfahl hing. Und wenn ihr zu einem Arzt in die Sprechstunde geht, dann habt ihr dort den Pfahl und die Schlange. Stimmt's? Ist es auch hier bei euch so? Oder ja, dann habt ihr dort. Ihr müsst mal einmal darauf achten. Jeder Arzt, wenn er Acht darauf gibt, dann hat er irgendwo in seinem Vorraum oder irgendwo, da hängt der Pfahl und die Schlange am Pfahl. Ein uraltes Zeichen. Aber was ist der Unterschied? Die einen, die auf Erden herumliefen, die konnten beißen, aber die dort war tot. Sie war leblos. Sie konnte keinen Schaden mehr anrichten. Durch das Kreuz auf Golgatha ist das Unheil der Schlange völlig aufgehoben und das Heil Gottes dem Volke Gottes aus Gnaden geschenkt. Noch einen Hinweis. Als Mose die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte, warf er den Stab hin. Der Stab wurde zur Schlange. Die Zauberer kamen und warfen ihre Stäbe und sie wurden zur Haben sie ihre Schlange wieder aufgehoben, ihren Stab? Nicht ein einziger von all diesen Zauberern hat seine Schlange aufheben können. Die Schlange des Mose hat all die anderen aufgefressen. Und dann ging Mose hin und packte sie am Schwanz. Es konnte nichts mehr passieren. Die Sache war geschehen. Das, was der Teufel zu Wege brachte, ist aufgefressen worden und Christus hat der Schlange den Kopf zertreten. Was ist übrig geblieben? Der Sieg des Kreuzes von Golgatha für dich und für mich. Glaub es heute und nimm es an und danke dem Herrn dafür. Und dann bricht Lobpreis und Königsjubel auch in deinem Herzen aus. Dann wird der Schmerz vorüber sein und die Freude in deinem Gott wird dir zurück erstattet werden. Wie wunderbar ist Gottes Wort. Für mich waren diese Gedanken kostbar. Ich hoffe, dass der Geist Gottes sie euch lebendig macht, verklärt und dass Christus als der Gekreuzigte neu als das Ziel vor unseren Augen ist. Und wer ihn anschaut, der wird gesund nach Geist, Seele und Leib. Heute in dieser Stunde wollte Gott durch die Predigt seines Wortes in deinem und in meinem Herzen Glauben bewirken, damit er sein Wort an dir und an mir aus Gnaden bestätigen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir den Vers: So wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, Land, ich komm, ich komm. Lasst uns gemeinsam anbeten. Es braucht ja nicht zu laut zu sein, aber lasst uns doch alle anbeten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, o Herr, dass du jetzt gegenwärtig bist und dass du wirksam bist durch die Kraft des Blutes, des Wortes und des Geistes Gottes und durch die Kraft des Namens Jesus Christus von Nazareth. O Gott, bestätige deinen Sieg in meinem Leben, in unser aller Leben und lass offenbar werden das Königsjubel in den Zelten deines Volkes erschallen könnte. Wir harren deiner und wir schauen auf dich. Du hast uns abgesondert wie das Volk Israel, hast uns wie ihnen einen Propheten gesandt mit einer Botschaft für diese Zeit an dein Volk gerichtet. Herr, wir sind nicht hier, um zu hören, was ein Mensch, sondern was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Christus wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern und er ist, der mit uns gesprochen hat, durch das vom Geist geoffenbarte Wort, durch die Botschaft Gottes für diese Zeit gegeben. Herr, wir danken dir für alles. Uns fehlen die Worte, um es auszudrücken. Nimm das Stammeln unserer Lippen hin und lass dir diese Anbetung wohlgefallen. Du erhöhtes Haupt der Gemeinde, du gekreuzigter Heiland meiner Seele, Dank und Anbetung sei dir. Du bist ans Kreuz gegangen und hast uns erlöst. Ich danke dir in dieser Stunde für alle Erlösten, die du gerufen, die du begnadigt, denen du vergeben hast. In dir haben wir die Versöhnung, die Vergebung unserer Schuld und Sünde durch dein vergossenes Blut, haben Zugang zu deinem Gnadenthron. Nimm jetzt die Anbetung aus dieser Versammlung entgegen als ein Lobpreis, der deinem Namen die Ehre darbringt für das, was du an uns getan hast. Vollende du selbst dein Werk und tu uns wohl nach deiner Verheißung. Gib nicht auf, o Gott, und schenke Gnade, dass auch wir nicht aufgeben, sondern ausharren bis ans Ende. Und wenn es heißer und steiler wird, das Ende wird gekrönt. Anbetung und Ehre deinem Namen. Treuer Gott, aus deinem Worte entnehmen wir, dass kein Fluch an deinem Volk haftet, dass die Worte des Bundes aufgenommen und unter dem Blute der Besprengung steht. Im Namen Jesus Christus von Nazareth sei jeder Fluch gebrochen und jede Sünde vergeben und die Freiheit dem Volke Gottes zuteil geworden. Aus Gnaden in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.